Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 26. Februar.
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der Skandal um Wirecard ist eine Blamage für den Finanzplatz Deutschland. Wirecard galt lange als das Wunderkind der deutschen Börse und wir bekommen wieder eine alte Börsenweisheit bestätigt: Gier frisst Hirn. Wir müssen über Betrug sprechen, wir müssen aber auch über Aufsichtsversagen sprechen und ja, wir müssen auch über Politikversagen sprechen. Keine Sorge, jeder hier im Raum bekommt noch sein Fett ab.
So klingt Fabio De Masi. Er ist stellvertretender Fraktionschef der Linken, zuständig für Finanzpolitik und seit 7 Jahren Parlamentarier. Zuerst im Europaparlament, dann im Bundestag. Nun hat Fabio De Masi angekündigt, nicht erneut für den Bundestag zu kandidieren. Eine Nachricht, die eigentlich in die politische Randspalte gehört. Aber die Botschaft, die De Masi seiner Partei und dem linken Milieu zum Abschied mitgibt, hat es in sich. In einer Erklärung auf seiner Website schreibt er:
Es gibt in verschiedenen politischen Spektren und vor allem in den sozialen Medien die Tendenz, Politik nur noch über Moral und Haltungen zu debattieren. Ich halte dies für einen Rückschritt.
Erst kommt das Fressen, dann die Moral. So hat es Bertolt Brecht einst formuliert, in einer Zeit, in der es vielen schlechter ging als uns heute. Nun, in einer wohlstandsgewöhnten Gesellschaft, hat das wohlstandsverwöhnte linke Milieu die Moral mit Löffeln gefressen. Oder, wie De Masi schreibt:
Wer jedoch meint, dass allein die richtige Haltung über richtig oder falsch entscheidet, versucht in Wahrheit, den Streit mit rationalen Argumenten zu verhindern.
Viele Linke fühlen sich im Elfenbeinturm der Selbstgerechten wohler als draußen im Leben. Dort, wo es laut ist, wo es brodelt und wo es auch manchmal riecht, um die Worte eines ehemaligen SPD-Vorsitzenden zu gebrauchen. Im Kampf für Identitätspolitik, für eine gendersensible Sprache und eine bereinigte Kulturgeschichte bleibt die Weste eben schön weiß. Schließlich macht man sich mit akademischen Debatten die Hände nicht schmutzig. Nur mit der Lebenswirklichkeit der Menschen, die von ihrer Händearbeit leben, haben diese Debatten nichts zu tun. Nochmal De Masi.
Parteien der Arbeiterbewegung haben Grundwerte wie Solidarität durch Verankerung in der Lebenswelt der Beschäftigten verteidigt. Die Debatten der Meinungsführer in den akademischen Milieus, die Codes der digitalen Empörung, die häufig nur wenige Stunden überdauern und nichts kosten, sind dafür kein Ersatz.
Eine solche Empörungswelle schlägt derzeit dem Sozialdemokraten Wolfgang Thierse entgegen. Er hat in einem Zeitungsbeitrag die Absolutheit kritisiert, mit der das linke Milieu die Debatte um Identitätspolitik führt und all diejenigen aus dem Diskurs ausschließt, die eine unliebsame Meinung vertreten. Die Reaktion auf seinen Text beschreibt Thierse im Deutschlandfunk so:
Mein Text ist ja ein Appell, mehr Anstrengungen für Gemeinsamkeit zu übernehmen. Das Gemeinsame immer neu im Verschiedenen, ohne die Vielfalt beseitigen zu wollen. Sondern Vielfalt kann nur friedlich und produktiv gelebt werden, wenn wir fundamentale Gemeinsamkeiten haben. Und dieser Appell hat zu einem Shitstorm geführt. Ich werde als reaktionär beschimpft, als Neurechter, der Mann mit Neurechten sprech, gewissermaßen AfD-Positionen, von Schulen und Lesbenverband wird das getrieben. Mir wird vorgehalten, das sind ja die Ansichten eines alten, weißen Mannes mit heterosexueller Orientierung, heteronormativer Orientierung, da erleben sie genau das.
Auf Kritik also reagieren die selbsternannten Anständigen mit Anstandslosigkeit. Sie würdigen herab im Namen der vermeintlich Herabgewürdigten. Die Befindlichkeit heiligt ihre Mittel. Oder, wie Wolfgang Thierse sagt:
Wissen Sie, es wird inzwischen ein Stil sichtbar, dass derjenige sagt, ich bin betroffen, ich fühle mich ausgeschlossen, ich empfinde mich als Opfer, dass der schon recht hat. Aber unsere Tradition seit der Aufklärung ist doch die, nicht die Betroffenheit, nicht das subjektive Empfinden darf entscheidend sein, sondern das vernünftig begründende Argument, das muss uns miteinander verbinden, das muss den Diskurs strukturieren.
Recht hat er, dieser alte, weiße, heterosexuelle Mann. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit Rainer Haseloff, dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, habe ich über das bevorstehende Treffen von Kanzlerin und Ministerpräsidenten gesprochen, bei dem über das weitere Corona-Vorgehen entschieden werden soll. Das Gespräch mit Rainer Haseloff ist ein emotionales geworden.
Ich bitte uns alle mal ein bisschen abzurüsten und demütig zu gucken, was wir auch insgesamt für eine Stimmungslage in der Gesellschaft einschließlich der Mitwirkung der Medien erzeugt haben.
Außerdem geht es heute um Baden-Württemberg, dem Land, wo sie außer Hochdeutsch alles können. Weshalb dort nun der Supermarkt der Zukunft entsteht. Und wir fühlen mit den Düsseldorfern, für die der Wochenendspaziergang im wahrsten Sinne des Wortes ein Selbstläufer ist. Im Kalender von Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Rainer Haseloff ist der kommende Mittwoch, der 3. März, tiefrot markiert. Denn da kommen wieder die Kanzlerin und seine Kollegen aus den anderen Bundesländern virtuell zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu beraten. Und Rainer Haseloff ist einer derjenigen Länderchefs, von denen man annehmen kann, dass sie während der Konferenz kein Candy Crush zocken. Und er war nach der letzten Sitzung dieser Art vor gut 2 Wochen einer derjenigen, der öffentlich eine Öffnungsperspektive eingefordert hat. Und wenn schon nicht auf Bundesebene, dann zumindest im eigenen Bundesland. Ab kommenden Montag öffnen in Sachsen-Anhalt Baumärkte, Gärtnereien, Blumenläden und Fahrschulen wieder. Guten Morgen, Herr Haseloff.
Guten Morgen.
Herr Haseloff, nächste Woche ist mal wieder ein Corona-Treffen von Ministerpräsidenten und Kanzlerin. Wird am Ende das Ergebnis wie immer sein, die Fortsetzung des Lockdowns?
Nein, ich glaube, dass wir ein wesentlich differenzierteres Ergebnis erzielen werden, weil bestimmte Trends einfach nicht aufzuhalten sind. Wir auch Erfahrung aus dem jetzt laufenden Lockdown haben. Das heißt, wir haben durchaus bisher eine dritte Welle vermieden. Wir kommen aber auch nicht nach unten weiter vorwärts. Das heißt, wir haben jetzt einen Pegel erreicht. Innerhalb eines Korridors finden Sie fast alle Länder dort wieder, der derzeit ganz schwer zu bearbeiten ist. Und deswegen müssen wir einfach auch Wege finden, die mit einem Grundsockel an Infektionen umzugehen weiß, weil wir mitten in Europa eben andere Bedingungen haben als zum Beispiel Neuseeland oder Australien, die sich ganz anders abschotten können.
Das heißt, Sie verabschieden sich von dem Inzidenzwert 35, ab dem Lockerungen erst möglich sein sollen?
Also ich habe nochmal gesagt, für uns gilt das Gesetz und im Paragraphen 28a des Bundesinfektionsschutzgesetzes sind 2 Zahlen definiert. Und wir sind in der Situation, dass wir, solange wir über 50 sind, gemeinsam agieren müssen und unter 50 dann schon länderspezifische Wege beschritten werden können, je nach Tendenzen, längerfristiger Natur und so weiter und so fort. Und das wird auch unsere Verfahrensweise sein, die wir am nächsten Mittwoch dort besprechen.
Das heißt also, nächsten Mittwoch wird das Ergebnis sein, dass die Länder unterschiedlich agieren, ab dem Moment, wo der Inzidenzwert unter 50 ist?
Nicht grundsätzlich, aber zumindest so, dass ein Land, was 35 oder 40 hat, anders unterwegs ist als um die 50. Aber ich sage auch nochmal, dadurch, dass wir es ja jetzt eine ganze Zeit nicht geschafft haben, trotz guter Trends am Jahresanfang, unter 50 bundesweit zu kommen, und derzeit nur ein einziges Land es selber unter 50 schafft, nämlich Baden-Württemberg, müssen wir auch Überlegungen anstellen, was machen wir, wenn wir zum Beispiel zwischen 50 und 100 liegen. Aber ansonsten die Impfquote sich deutlich nach oben bewegt, die Gefahr für die vulnerablen Gruppen demzufolge und für die Älteren vor allen Dingen dadurch deutlich reduziert wird und auch der Blick auf die Intensivbettenkapazitäten nochmal eine Bewertung zulässt. Wir lassen das bei uns in unseren Überlegungen unter dem Stichwort laufen, multifaktorielle Bewertung der Situation, das heißt neben der Inzidenz noch andere Kriterien heranziehen, die wir für die Eindämmung der Pandemie entsprechend für relevant halten.
Die Kanzlerin hat ein anderes Schlagwort reingebracht in die Debatte. Sie hat jetzt in einem Interview erklärt, dass sie Öffnungen in Kombination mit vermehrten Schnelltestungen für möglich hält. In Österreich ist sowas doch längst gang und gäbe. Warum kommt man in Deutschland erst jetzt auf diese Idee und hat nicht längst damit begonnen, auch eine entsprechende Testinfrastruktur aufzubauen? Warum haben wir so lange gezögert?
Ja, es gibt sicherlich da mehrere Gründe. Das erste ist, es ist ja nichts Neues und wird ja in Deutschland schon praktiziert.
Aber ist es nicht mit einer Öffnungsstrategie verbunden, Herr Haselhoff?
Ja, doch, in gewissem Sinne schon, weil es bei uns zum Beispiel Veranstaltungstypen auch gibt, wo die Vorgaben auch der Gesundheitsämter zum Beispiel für entsprechende Nominierungsparteitage vor Landtagswahlen wie bei uns daran geknüpft sind, dass die Vorgaben eben mit Schnelltests durchgängig dann kombiniert werden.
Aber das ist für einen Landesparteitag möglich gewesen. Warum ist das nicht für den Einzelhandel möglich? Warum wird nicht an Schulen ein solches Schnelltestverfahren geführt?
Ja, das ist eine Frage, die zurechtgestellt ist, aber da müssen wir uns in Deutschland auch mal gegenseitig angucken. Entweder sagen wir, der Staat muss das alles machen, dann ist das eine Frage, wie man das durchgängig und fast täglich für 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger organisiert. Dann müssen wir auch einfach längerfristig gesehen auch Dispositionen treffen, was eben bisher üblich war und was nicht mehr bezahlbar ist, weil wir eben das in die Tests hineingeben. Das Geld kann insgesamt immer nur einmal ausgegeben werden. Wir müssen also Prioritäten neu setzen. Und das Zweite, das ist auch ganz, ganz wichtig, was lassen wir mit Eigenbeteiligung auch am Markt laufen? Man kann ja letztendlich durch Vorgaben, aber auch Eigenbeteiligung der Bürger im Sinne von symbolischen 1 oder 2 Euro sozusagen daraus einen regelrechten, flächendeckend, relativ schnell anspringenden Markt organisieren, der das dann auch zum Standard macht, aber nicht nur allein hundertprozentig durch den Staat und durch den Steuerzahler bezahlt, sondern alle, die am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollen, müssen ihren Beitrag dazu liefern.
Das sind ja alles tolle Ansätze und als das Kostenargument, also der Lockdown kostet uns pro Woche zwischen 3 und 5 Milliarden Euro, also das Geld nehmen, um in eine sinnvolle Schnellteststrategie zu stecken, die vom Staat organisiert wird, wäre ja eine Möglichkeit.
Das ist richtig, aber da muss man Folgendes auch sagen, das ist jetzt momentan alles Geld, was wir jeden Tag als Schulden aufnehmen. Und meine Kinder, und ich habe 5 Enkelkinder, die müssen das alles mal abzahlen. Und die werden mal auch ihre eigene Pandemie haben. Die werden ständig mit Pandemien konfrontiert werden in einer globalisierten, nicht abgeschotteten Welt. Und demzufolge ist das eine Frage, das kann man alles so rechnen, es ist richtig. Aber es ist jeden Tag ausgegebenes Geld, was wir derzeit selber nicht erwirtschaftet haben, sondern anderen überhelfen. Anderen Generationen auch überhelfen. Und deswegen ist schon zu überlegen, wo wir den Cut mal machen, dass wir sagen, das kriegen wir aus eigener Kraft hin. Das geht dann aber an anderer Stelle dann nicht mehr, weil wir das hier machen wollen. Und das ist auch gut so, weil Überleben und Gesundheit hat immer Priorität gegenüber anderen sozialen und sonstigen Leistungen konsumtiver Natur. Und diese Diskussion müsste mal geführt werden. Momentan leben wir schlicht und einfach nur über Schulden.
Richtig, aber die Frage ist doch, wofür machen wir die Schulden? Und wir hätten doch längst Schulden machen können, anstatt um zu kompensieren, was uns der Lockdown kostet, Schulden zu machen, um aus dem Lockdown rauszukommen. Also andere Länder machen es uns doch vor. Die Österreicher habe ich genannt, die Franzosen haben auch...
Ich kenne ja diese anderen Länder auch. Ja. Und jetzt mal ganz ruhig und sachlich die Bewertung, alle kochen nur mit Wasser. Also mit Österreich und diesem ständigen Hin und Her und so weiter lasse ich mich schon lange nicht mehr in irgendeiner Weise locken. Ja, ich wüsste kein Land, außer wie gesagt Neuseeland, die ein halbes Jahr lang sich komplett abgeschottet haben, kein Flugzeug haben landen lassen, keinen rausgelassen haben und so weiter und so fort, die das eindämmen konnten. Wir liegen mitten in Europa, jeden Tag 500.000 Pendler in beide Richtungen, mitten durch Deutschland durch. Man sieht, wie auch die Einträge aus Tschechien zu uns hier auch gerade nach Mitteldeutschland reinlaufen und nach Nordbayern. Also das sind alles Sachen, das ist richtig. Wie lange haben wir denn aber in dieser Menge schon Schnelltests? Wir wollten die schon im Oktober, im November bringen. Da waren das noch Raritäten. Da waren die Preise auch noch ziemlich schwierig. Jetzt zum Jahreswechsel kommen wir langsam in die Quantitäten, die wir notwendigerweise einsetzen müssen, um alle Lehrerinnen und Lehrer, alle Kita-Betreuer zu testen, bei Veranstaltungen zu testen. Das wächst hoch. Das ist erst wenige Wochen her. Also wir dürfen auch nicht sozusagen völlig aus dem Blick verlieren, dass wir uns sukzessive erst in diese Möglichkeiten hineinentwickelt haben, genau bei den Impfstoffen. Wir sind jetzt mit 6 bis 8 Wochen mit diesen Impfstoffen unterwegs, was schon ein Wunder für sich ist, weil kein Mensch so schnell mit einer Impfstoffentwicklung überhaupt gerechnet hat. Dass das eine quantitative Begrenzung mit sich bringt, war uns auch allen klar. Jetzt müssen wir durchimpfen. Jetzt haben wir durch eine öffentliche Diskussion sogar noch einen Impfstoff diskreditiert, der trotzdem mindestens genauso gut ist wie jeder Grippeimpfstoff, den wir ansonsten schon viele Jahre verimpfen und so weiter und so fort. Ich bitte uns alle mal ein bisschen aufzurüsten und demütig zu gucken, was wir auch insgesamt für eine Stimmungslage in der Gesellschaft einschließlich der Mitwirkung der Medien erzeugt haben. Und dann gucken wir mal in die Welt hinein, gucken wir nach Amerika, gucken wir auf so manch anderen Kontinent und dann sage ich Ihnen, ich habe keine Lust, in irgendeiner Weise derzeit Deutschland zu verlassen, weil ich mich hier immer noch am sichersten fühle. Das musste mal raus.
So, das war jetzt ein großer leidenschaftlicher Ausbruch und es ist super, dass er raus musste. Mit Österreich konnte ich Sie nicht locken. Sie haben das Impfen selber angesprochen. Auch das Impfen, muss man ehrlicherweise sagen, läuft bei uns nicht gerade gut. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, selbst Länder wie Marokko haben es geschafft, Deutschland beim Impfen zu überholen. Marokko sagt, Ende Mai haben sie ihre Bevölkerung durchgeimpft. Wenn Sie sowas hören, was macht das mit Ihnen?
Das macht eins mit mir, dass ich sage, schauen wir mal ins Impfgesetz, was ist dort alles zu beachten, damit geimpft werden kann, die ganzen Beratungen, die entsprechenden Begleitmaßnahmen und so weiter. Die Frage ist, muss man in einer Pandemie, in einer Krise, die nach 45 zumindest in Westdeutschland noch nie so gravierend gewesen ist, muss man da sozusagen die vorpandemischen Prozeduren alle zu 100% praktizieren oder gibt es reduzierte Varianten? Diese Diskussion kann man führen, geht bis in den Datenschutz hinein, geht bis ins Medizinrecht hinein, bis in Haftungsfragen hinein. Dann müssen wir dann aber einschließlich der medialen Mitwirkung auch mal in Deutschland diskutieren, ob wir einen Krisenmodus zulassen oder ob wir denken, in einer Krise alles immer sofort schreiben zu können, was sich im geltenden Recht in normalen Situationen und in normalen Phasen des ruhigen Wassers sozusagen, in einem ruhigen Wasser schwimmen könnt, sich herausgebildet hat. Diese Diskussion müssen wir führen. Wir müssen pandemiefester werden, das wissen wir. Das geht bis in die Produktion von Impfstoffen, von Medikamenten hinein. Können wir alles dem Weltmarkt überlassen und wenn woanders eine Pandemie ist, dann kriegen wir keine Masken geliefert und hängen erstmal da und müssen medizinische Umgehungstatbestände formulieren, dass das alles nicht so relevant ist, um dann später festzustellen, dass das A und O Mund- und Nasenschutz ist. Also diese Diskussion müssen wir führen.
Ja, oder? Aber das ist
eine deutsche Krankheit, die wir haben, an dieser Stelle immer alles so belassen zu sollen, wie es ist und auf der anderen Seite aber eine Krise managen zu müssen. Beides geht nicht zu 100% identisch übereinander zu schieben.
An wen geht der Vorwurf der deutschen Krankheit? An die Bevölkerung oder an die verantwortlichen Politiker?
Das geht an uns alle. An uns alle. Wir sollten alle jetzt mal eine Faust machen und ein Mea culpa sprechen, an die Brust klopfen und sagen, Leute, wir müssen aus diesen Dingen alle, ob vor dem Mikrofon, hinter dem Mikrofon, ob im Parlament, in der Gesellschaft, im Verein, in der Industrie- und Handelskammer, in jedem Haushalt darüber nachdenken, in welcher Form wir schlicht und einfach, sagen wir mal, mit der Pandemie der Zukunft umgehen wollen. Das ist mein Petitum.
Wer tritt denn diese Debatte endlich los? Wir haben ein Jahr Pandemie.
Wir sind doch mittendrin.
Aber sie führt zu keinen Ergebnissen, Herr Haselhoff.
Jeden Tag haben wir Ergebnisse. Und nächste Woche Mittwoch werden Sie sehen, da werden wir auch tolle Ergebnisse haben, weil wir nämlich auch in diesen differenzierten Weg, der ist irreversibel, auch gehen werden. Und wenn wir zusammenbleiben wollen, und das machen wir auch, dann wird es da auch einen Kompromiss geben. Ich sehe das überhaupt nicht so pessimistisch. Schauen Sie sich an, wir haben doch jetzt letztendlich zwar nicht das erreicht, was wir dachten, mit dem Lockdown hinzubekommen, aber wir haben erreicht, dass wir auch nicht in Zahlen nochmal hochgegangen sind, wie wir das schon mal zweimal hatten. Und demzufolge ist uns bisher doch viel mehr gelungen, als wir uns auch selber gegenseitig immer als Warnung auch ausgesprochen haben. Lassen Sie uns weiter konsequent so handeln, wie wir unterwegs sind und haben Sie auch ein bisschen Vertrauen in die Selbstheilungskräfte auch von Politik, von Gesellschaft, von allen und hören wir auf, Impfstoffe zu diskreditieren, statt sozusagen die Vorteile nach vorne zu bringen, dann haben wir auch sozusagen die Patienten, die auch bereit sind, sich mit all den zur Verfügung stehenden und genehmigten Impfstoffen zu impfen. Wir sind doch selber daran schuld, dass wir uns in diese Situation gebracht haben und da nehme ich keinen raus. Alle haben wir Verantwortung für das, was wir tun, egal in welcher Position ich mich befinde.
Herr Haselhoff, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Dankeschön. Bitte um Verständnis, wenn ich mal etwas emotional werde. Aber wir Politiker versuchen immer auch im Abwägungsprozess alle Positionen auch mit in den Blick zu nehmen. Und ich denke mal, so unerfolgreich waren wir da bisher nicht.
Ihr Wort in Gottes Ohren und in die Ohren der Kanzlerin.
Alles Gute.
Und Dagmar? Was ist heute in der Hauptstadt los?
Das bespreche ich mit Michael Bröker, Chefredakteur von The Pioneer. Georg Nüßlein ist CSU-Fraktionsvize im Deutschen Bundestag. Jetzt steht er im Fokus der Staatsanwaltschaft. Es geht um den Anfangsverdacht von Abgeordnetenbestechung und Steuerhinterziehung. Büro- und Privaträume wurden durchsucht. Michael, was sind denn da die Hintergründe?
Ja, Dagmar, es ist ein Schock, der gestern durch die Unionsfraktion, aber wohl auch durch die Berliner Republik gegangen ist. Denn Georg Nüßlein ist ein einflussreicher CSU-Abgeordneter und er wird verdächtig der Steuerhinterziehung und der Bestechlichkeit. Es geht um einen dubiosen Maskendeal aus dem März 2020. Die Immunität des Abgeordneten ist aufgehoben, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Hintergründe zu diesem Fall natürlich bei uns im Hauptstadt-Newsletter und auf thepioneer.de.
Vielen Dank, Michael. Übrigens erscheint heute auf thepioneer.de auch euer Hauptstadt der Podcast um Punkt 12 Uhr. Diesmal zum Wiederaufstieg der FDP und einem Interview mit Hermann Otto Solms.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass in Baden-Württemberg nicht nur ein grüner Ministerpräsident werden kann, sondern auch das Grüne aus dem Supermarktregal von Robotern in die Einkaufstüte gepackt wird. Im kleinen Ort Renningen hat am Bahnhof ein komplett automatisierter Supermarkt eröffnet. Als Kunde kann man aus 300 Produkten auswählen und bestellt dann per App oder an einem Screen direkt am Markt. Dann packt einem ein Roboter den Einkauf zusammen und gibt ihn durch eine Luke raus. Gezahlt wird per App oder Karte. Das Konzept nennt sich Grab and Go und ist rund um die Uhr verfügbar. Wären wir in Israel, gäbe es wahrscheinlich zu jedem Einkauf aus dem Roboter-Supermarkt noch eine Impfung obendrauf. Aber wir sollen ja demütig sein, wie wir heute gelernt haben.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass man in Düsseldorf am Wochenende nicht stehen bleiben darf. Zumindest nicht am Rheinufer und auch nicht in der berühmt-gerühmten Altstadt. Immerhin ist der Altstadt ja sogar musikalisch ein Denkmal gesetzt worden, auch wenn ich als Kölnerin darüber nur müde lächeln kann.
Wir haben in Düsseldorf die längste Theke der Welt.
Ja, 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 ja. Die längste Theke ist seit einiger Zeit die leerste Theke der Welt. Aber nachdem dennoch am letzten Wochenende sehr viele dort spazieren waren, oft ohne Mindestabstand, wurde jetzt ein Verweilverbot verhängt. Das heißt, man darf nicht lange stehen bleiben oder sich gar hinsetzen. Die Düsseldorfer, alt wie jung, sollen beim Wochenendspaziergang in der Altstadt in ständiger Bewegung bleiben, damit das Virus keine Chance hat. Und deshalb widme ich Düsseldorf nach dem Thekenlied eine zweite Hymne, die das derzeitige Lebensgefühl in der Altstadt wohl ganz gut trifft.
I'm walking, hear the need, I'm talking.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Yes, indeed, I'm talking about you.